Inside Facebook. Die hässliche Wahrheit. Von Shira Frankel und Cecilia Kang. Gelesen von Frank Streichfuß und Nadine Zadam.
Facebooks kometenhafter Aufstieg ist wahrlich beeindruckend. Was in einer Studenten-WG als Campusnetzwerk begann, wurde innerhalb eines Jahrzehnts zum globalen Phänomen und digitalen Imperium. Doch seit ein paar Jahren gerät die Plattform wiederholt in die Schlagzeilen. Für viele steht Facebook heute vor allem für Datenschutzskandale, gefährliche Falschinformationen und beunruhigende politische Verbindungen. Inside Facebook basiert auf der jahrelangen und sorgfältigen Recherche der investigativen New York Times-Journalistinnen Shira Frankel und Cecilia Kang. In den Blinks werfen wir einen kritischen und zuweilen verstörenden Blick hinter Facebooks Kulissen. Anhand harter Fakten und intimer Einblicke protokollieren wir die Ereignisse, die das Netzwerk zu einem der mächtigsten und kontroversesten Unternehmen der Welt machten.
Blink Nummer 1. Erfolg um jeden Preis.
Am 8. Dezember 2015 tauchte ein neues Video bei Facebook auf. Der kurze Clip zeigte eine Rede des Unternehmers Donald Trump, der damals nur einer von vielen Anwärtern auf das Amt des US-Präsidenten war. Der Beitrag hatte es in sich. Trump wetterte gegen Terroristen und Einwanderer und forderte ein komplettes Einreiseverbot für muslimische Menschen in die USA. Das Video ging viral. Es wurde innerhalb weniger Stunden über 14.000 Mal geteilt und sammelte über 100.000 Likes. Viele Facebook-Mitarbeitende empfanden Trumps antimuslimische Rhetorik als Hassrede und klaren Verstoß gegen die AGB des Konzerns. Sie wollten es von der Website löschen lassen. Aber CEO Mark Zuckerberg war dagegen. Er beriet sich mit Joel Kaplan, Facebooks Vizepräsident für öffentliche Politik, und bewertete das Video als zu berichtenswert, um es zu löschen. Der Clip blieb online und wurde unzählige weitere Male geteilt. Zuckerbergs ethische Vorstellungen sorgten bereits während seines Studiums in Harvard für Kritik. Damals gründete er sein erstes soziales Netzwerk namens FaceMesh, auf dem Studenten die Attraktivität weiblicher Kommilitoninnen bewerten konnten. Die Website war populär, wurde aber von politischen Studentengruppen kritisiert. Da entwickelte Zuckerberg kurzerhand ein neues und weniger anstößiges Projekt, The Facebook. Die Plattform ging 2004 als frühe und simple Version dessen online, was wir heute als Facebook kennen. Sie hatte nur wenige Funktionen. Die Studierenden konnten persönliche Profile erstellen, sich mit anderen Nutzerinnen verbinden und Nachrichten schicken. Trotzdem schlug sie an den Unis wie eine Bombe ein. Schon ein Jahr später hatten sich über 1 Million Nutzer angemeldet, die sich im Schnitt mehr als 4-mal täglich einloggten. Zuckerberg zog von Harvard ins kalifornische Palo Alto, um Facebook zu seinem Beruf zu machen. In diesen ersten Jahren wuchs Facebook exponentiell und bald wurde das Startup als das nächste große Ding im Silicon Valley gehandelt. 2006 war der Hype so groß, dass Yahoo der Firma ein Übernahmeangebot in Höhe von 1 Milliarde Dollar machte. Aber Zuckerberg lehnte ab. So schüchtern, steif und jung er rüberkam, er hatte ehrgeizige Pläne. Sein primäres Ziel war nicht Profit, sondern Wachstum. Er spornte sein anfangs kleines Team unermüdlich an, die Website spannender und unterhaltsamer zu gestalten.
Wir sehen, für Mark Zuckerberg waren Nutzerzahlen von Beginn an wichtiger als Ethik.
Im September 2006 führte Facebook seinen Newsfeed ein. Von nun an sahen Nutzerinnen auf der Startseite die neuesten Aktivitäten all ihrer Kontakte. Zuerst stieß die neue Funktion auf Zurückhaltung. Viele waren irritiert über die Informationsflut und den ungewohnten Mangel an Privatsphäre. Aber die Zahlen sprachen eine andere Sprache. Der Feed ließ die Leute länger online bleiben und mehr private Informationen teilen. Und genau das war es, was Zuckerberg wollte.
Blink Nummer 2. Wie man Nutzerverhalten zu Geld macht.
Zuckerberg war noch nie ein großer Freund von Smalltalk. Trotzdem schleppte er sich im Dezember 2007 zur Weihnachtsfeier eines ehemaligen Yahoo-Managers. Aber der Grund für seinen Besuch war keine sentimentale Festtagsstimmung. Nein, Zuckerberg wollte jemanden treffen. Und zwar eine Frau namens Sheryl Sandberg. Sandberg hatte sich bereits einen Ruf als gewiefte Geschäftsfrau erarbeitet. Ihre eindrucksvolle Vita umfasste Abschlüsse in Harvard sowie Stationen beim US-Finanzministerium und der Weltbank. Zu jener Zeit, Ende 2007, war sie Vizepräsidentin des globalen Online-Verkaufs bei Google, dem damaligen Flaggschiff des Silicon Valley. Auf der Party sprachen die beiden mehr als eine Stunde über Geschäftliches. In den darauffolgenden Wochen trafen sie sich noch mehrmals und im März 2008 stellte Zuckerberg Sandberg stolz als neue COO seines Unternehmens vor. Sandberg war in vielerlei Hinsicht genau das, was Facebook brauchte. Zuckerberg war zwar wie besessen davon, die Funktionen der Plattform zu optimieren, scherte sich aber weniger um Details wie Profite. Sandberg dagegen hatte Geschäftssinn. Sie hatte Googles Werbegeschäft von einer kleinen Sparte zum milliardenschweren Standbein ausgebaut. Jetzt wollte sie das Gleiche für Facebook leisten. In ihren Augen war Facebook geradezu prädestiniert für die Welt der Online-Werbung. Google verkaufte seine Anzeigen einzig auf Basis von Suchanfragen. Facebook dagegen konnte auf Massen von Nutzerdaten zugreifen. Mit diesen Informationen konnte die Firma ihre Werbung gezielt auf die Vorlieben und Interessen der User zuschneiden. Mehr noch, der interaktive Charakter der Plattform lud die Menschen ein, direkt auf Werbeinhalte zu reagieren oder sie mit Freunden zu teilen. Und Facebook war willens, diese Vorteile zu Geld zu machen. Der erste Schritt bestand in der Einführung des Like-Buttons 2009. Mit dieser Funktion konnten Nutzer erstmals einfach und schnell auf veröffentlichte Inhalte reagieren. Dann nutzte Facebook die Likes, um Inhalte zu personalisieren und Nutzerpräferenzen an Dritte zu verkaufen. Außerdem änderte die Website ihre Datenschutzeinstellungen. Die neue Konfiguration war so undurchsichtig, dass die Nutzer gar nicht merkten, dass sie nun noch mehr private Daten preisgaben.
All das zeigt, Sheryl Sandberg machte Facebook zur profitablen Werbemaschine. Unter ihrem Einfluss begann die Plattform, das Nutzerverhalten auszuwerten und Geld einzubringen.
Datenschützer wie das Center for Digital Democracy erkannten, dass Facebook immer stärker auf die Kommerzialisierung von Nutzerdaten umstieg. Die Gruppe alarmierte im Dezember 2009 die Federal Trade Commission, woraufhin die US-Handelsaufsicht Facebook zu regelmäßigen Datenschutzprüfungen verpflichtete. Aber in den folgenden Jahren tat die US-Regierung herzlich wenig, um Facebook wirklich zu kontrollieren.
Blink Nummer 3 – politische Schlagseite.
Offiziell war Sonja Ahuja als Ingenieurin bei Facebook angestellt, aber intern nannte man sie die Rattenfängerin. Ihre Aufgabe war simpel. Wann immer Facebook Negativschlagzeilen machte, sollte sie die undichte Stelle finden und die indiskreten Mitarbeitenden feuern. 2016 hatte die Rattenfängerin alle Hände voll zu tun. Der beliebte Tech-Blog Gizmodo veröffentlichte eine Reihe belastender Artikel über Facebooks interne Konflikte. Der Tenor war folgender: Die Präsidentschaftswahlen standen bevor und die Stimmung im Land war angespannt. Ausgerechnet in dieser Phase enthielt Facebooks Newsfeed immer mehr Falschmeldungen und reißerische Hassreden. Dem Blog zufolge wollten Facebook-Mitarbeitende diesem beunruhigenden Trend entgegenwirken. Die Berichte trafen ins Schwarze. Facebook hatte sich in seinem Streben nach Marktdominanz zu einem Schwergewicht im politischen Diskurs entwickelt. Doch das Unternehmen tat sich mit dieser neuen Rolle sichtlich schwer. Aber eins nach dem anderen. Bis 2016 war Facebook für Millionen Menschen in und außerhalb der USA zur primären Informationsquelle geworden. Das brachte hohe Umsätze, aber auch neue Probleme. Der Algorithmus hinter dem Newsfeed begünstigte Posts mit hoher Reaktionsrate und diese Inhalte waren in der Regel reißerisch und sensationalistisch. Oft bestätigten sie die Vorurteile der Nutzer, egal wie falsch sie waren. Um die Schlagseite auszugleichen, integrierte Facebook eine neue Funktion namens Trending Topics. Diese gab dem Content-Team des Unternehmens die Möglichkeit, den Newsfeed der Nutzer zumindest ein Stück weit zu kuratieren. Im Mai 2016 behauptete ein auf Gizmodo veröffentlichter Artikel, die neue Funktion unterdrücke rechtsgerichtete Positionen, woraufhin die konservativen Medien Sturm liefen. Auch die Republikaner warfen dem Netzwerk seit längerem einen liberalen Einschlag vor und sahen nun ihren Verdacht bestätigt. Zuckerberg musste reagieren. Er traf sich mit rechtskonservativen Medienpersönlichkeiten wie Glenn Beck von Blaze TV und Arthur Brooks vom American Enterprise Institute. Bei diesen Treffen erneuerte er sein Bekenntnis zur Meinungsfreiheit und politischen Neutralität. Aber das Gelübde zeigte wenig Wirkung. Die Konservativen blieben skeptisch und den Liberalen missfiel, dass sich Facebook überhaupt mit rechtsgerichteten Medien traf. Unterdessen bemerkte Facebooks Sicherheitsteam einen weiteren besorgniserregenden Trend. Offenbar nutzten russische Hacker die Website, um Falschinformationen über demokratische Kandidaten zu streuen. Das verstieß zwar rein technisch nicht gegen Facebooks AGB, aber manche Hacker filterten zusätzlich E-Mails und andere vertrauliche Daten führender US-Demokraten. Das Sicherheitsteam löschte einige dieser Konten, aber der Schaden war längst angerichtet. Viele der Posts sorgten für landesweite Schlagzeilen.
Kurzum, Facebook bemühte sich vergeblich um politische Neutralität. Sein Algorithmus begünstigte reißerische Inhalte und russische Hacker konnten Falschinformationen und vertrauliche Informationen über US-Demokraten streuen.
Und das war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Im nächsten Blink sehen wir, welchen Einfluss russische Hacker auf die US-Wahlen von 2016 hatten.
Blink Nummer 4. Ups, wir haben die Wahlen manipuliert.
Als Donald Trump Ende 2016 zum US-Präsidenten gewählt wurde, stand ein großer Teil der USA unter Schock. Da war Facebook keine Ausnahme. Auch Zuckerberg und sein Team hatten mächtig am überraschenden Wahlausgang zu knabbern. Immerhin sah sich die Firma mit einer potenziell feindseligen Regierung konfrontiert. Um sich mit dem neuen Präsidenten gutzustellen, rekrutierte Zuckerberg Trumps früheren Wahlkampfleiter Corey Lewandowski als Berater. Für viele Facebook-Mitarbeitende war der Gedanke an eine Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung surreal und abstoßend. Doch in den folgenden Monaten machte sich noch eine viel schlimmere Befürchtung breit. Was, wenn Facebook selbst den Wahlausgang zugunsten Trumps beeinflusst hatte? In den Monaten nach der Wahl initiierte Facebooks Sicherheitschef Alex Stamos das sogenannte Project P. Die interne Untersuchung sollte zeigen, ob externe Kräfte das soziale Netzwerk als politisches Propagandawerkzeug missbraucht hatten. Stamos' Team durchkämmte tausende politischer Anzeigen, die das Unternehmen im Wahlkampf gegen Zahlung geschaltet hatte. Sie suchten nach Mustern und Indizien für eine koordinierte politische Agitation. Und tatsächlich, die Spuren führten zur Internet Research Agency, kurz IRA. Dahinter verbirgt sich eine Organisation in St. Petersburg, die die öffentliche Meinung im Internet zugunsten russischer Staatsinteressen manipuliert. Während des US-Wahlkampfs 2016 investierte die IRA über 100.000 Dollar in bezahlte Facebook-Werbung für extreme rechte und linke Positionen. Die Anzeigen wurden vielfach geliked und geteilt und erreichten letztlich 126 Millionen US-Bürger. Darum scheint es durchaus wahrscheinlich, dass diese und andere Kampagnen Einfluss auf die Berichterstattung und den Ausgang der US-Wahlen hatten. Zuerst versuchte Facebook, diese Fakten herunterzuspielen. Das Unternehmen wollte nicht in einen politischen Skandal verwickelt werden, aber im März 2018 führte daran kein Weg mehr vorbei. Berichten der New York Times zufolge hatte die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica eine Sicherheitslücke genutzt, um heimlich die Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern abzugraben. Das Unternehmen verkaufte die Daten an Trumps Wahlkampfteam, das auf dieser Grundlage maßgeschneiderte politische Anzeigen schalten konnte.
Wir halten fest, Facebook versäumte es wiederholt, Verantwortung für die massive Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahlen von 2016 zu übernehmen.
Der Skandal ließ die Sorgen um Facebooks Datenschutzrichtlinien erneut entflammen. Der Aktienkurs fiel um 10% und Zuckerberg wurde vor den US-Kongress zitiert. Doch bei der Anhörung nutzte er die technologische Inkompetenz des Gremiums, um belastende Aussagen zu vermeiden. Am Ende kamen sowohl Zuckerberg als auch die Facebook-Aktien unbescholten davon.
Blink Nummer 5. Hassrede, Hetze, Völkermord.
Im August 2017 verfasste Sai Sit Twiaung von der 99. Division des myanmarischen Militärs einen Facebook-Post an seine knapp 5000 Follower. Er schrieb über seinen Hass auf die Muslime im Land und seinen Wunsch, sie aus Myanmar zu vertreiben. Es stellte sich heraus, dass er damit nicht allein war. Überall in Myanmar veröffentlichten und teilten Facebook-Nutzer feindselige Nachrichten über die Rohingya, die muslimische Minderheit im Land. Kurz darauf schlug der Hass in Gewalt um. In den folgenden Monaten wurden über 24.000 Rohingya getötet. Hunderttausende flohen über die Grenze ins benachbarte Bangladesch. Im März 2018 verurteilten die Vereinten Nationen die Ereignisse als Genozid. Eine unabhängige Erkundungskommission der UN befand, dass Facebook eine entscheidende Rolle in der Eskalation der sozialen Spannungen in der Region gespielt hatte. Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, springen wir ein paar Jahre zurück. Im August 2013 knackte Facebook die Grenze von weltweit 1 Milliarde Nutzern. Ein schier unglaublicher Meilenstein. Aber Zuckerberg wollte mehr. Milliarden von Nutzern mehr. Um das zu schaffen, sollte das Unternehmen seine Reichweite jenseits der wohlhabenden und weitestgehend erschlossenen Industrieländer ausbauen. Darum initiierte Zuckerberg das Projekt Next One Billion, die nächste Milliarde, um den Zugang zum Internet und Facebook in Entwicklungsländern zu erweitern. Tatsächlich bescherte das Projekt Facebook unzählige neue Nutzer, aber das Unternehmen antizipierte nicht, wie die Plattform in diesen neuen Kontexten genutzt werden würde. Es rekrutierte nicht genügend Personal, um die Inhalte in den Hunderten von neu hinzugefügten Sprachen zu moderieren. Umso überrumpelter war man, als in Myanmar plötzlich fremdenfeindliche Buddhisten gegen die muslimische Minderheit der Rohingya hetzten. Bereits 2014 wurde Facebook von Menschenrechtlern über die gefährliche Hassrede auf der Plattform informiert. Ein Aktivist namens Matt Schisler reiste sogar eigens von Myanmar nach Kalifornien, um die Mitarbeitenden persönlich vor einer Eskalation der Hetze zu warnen. Aber Facebook blieb so gut wie tatenlos. Und die Rohingya zahlten den blutigen Preis.
Traurig, aber wahr. Facebook expandierte aggressiv, ohne die Inhalte in neuen Regionen zu moderieren. So wurde es zu einer Plattform, auf der sich Hassrede gegen Minderheiten zu realer, tödlicher Hetze radikalisieren konnte.
All das, der vermeidbare Genozid, der Datenschutzskandal um Cambridge Analytica und andere schwere Versäumnisse, kratzten allmählich an Facebooks Image. Das Netzwerk verlor seinen Status als heißeste Adresse im Silicon Valley und die aufstrebenden Talente bewarben sich plötzlich bei anderen Unternehmen. Im Juli 2018 meldete sich Zuckerberg schließlich mit der Ankündigung zurück, er werde sich künftig als Kriegs-CEO um eine größere Rolle im täglichen Geschäft seines Unternehmens bemühen. Im darauffolgenden Jahr versuchte er, Facebook wieder in die Erfolgsspur zu führen.
Blink Nummer 6. Gefährlich nah am Monopol.
Wir springen ins Jahr 2019. Zuckerberg hatte sich inzwischen an schlechte Presse gewöhnt. Aber einen unerwarteten Gastkommentar in einer Mai-Ausgabe der New York Times musste er dennoch als Dolchstoß in den Rücken empfunden haben. Der Artikel stammte von Chris Hughes, einem der Mitbegründer von Facebook. Der Titel lautete »It's time to break up Facebook«. Hughes hatte Facebook bereits 2007 verlassen und einen progressiven Think Tank namens Economy Security Project gegründet. In seinem Artikel argumentierte er, Facebook sei zu schnell zu groß geworden. Das Unternehmen zermalme die Konkurrenz, treibe Schindluder mit den Daten seiner Nutzer und dränge auf eine gefährliche Monopolstellung. Zuckerberg war zu Recht beunruhigt, denn Hughes' Beitrag war nur einer von vielen. Immer mehr Politiker, Akademikerinnen und Verbraucherschützer forderten die Auflösung des weltweit größten sozialen Netzwerks. Die Kritik kam nicht von ungefähr. Facebooks rasantes Wachstum wurde unter anderem durch den konsequenten Aufkauf kleinerer Wettbewerber befeuert. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Hughes Artikel hatte Facebook bereits knapp 70 andere Unternehmen geschluckt. Die meisten Übernahmen kosteten weniger als 100 Millionen, aber es gab auch größere Fusionen. 2012 hatte sich Facebook für 1 Milliarde US-Dollar die Foto-App Instagram einverleibt. Die Übernahme der Messenger-App WhatsApp hatte man sich 2014 sogar 19 Milliarden Dollar kosten lassen. Durch all diese Käufe hatte Facebook nun weltweit sagenhafte 2,5 Milliarden Nutzer. Und das wiederum verschaffte dem Unternehmen Zugang zu einer schier unvorstellbaren Menge an Nutzerdaten. Zwar hatte Zuckerberg jedes Mal versprochen, den übernommenen Diensten relative Autonomie zu lassen, aber am Ende fügte er die Programme dennoch zusammen. Die Apps hatten weiter verschiedene Benutzeroberflächen, aber die Backend-Infrastrukturen wurden eng miteinander verwoben. Die Juraprofessoren Tim Wu und Scott Hemphill erkannten dahinter eine klare Strategie. Zuckerberg wollte sich gegen Kartellklagen wappnen. Durch die Verschmelzung der Produkte konnte Facebook argumentieren, eine behördliche Zerschlagung des Unternehmens sei schlichtweg zu kompliziert. Doch das änderte nichts an der politischen Stimmung. Im Vorfeld der US-Wahlen 2020 forderten Kandidaten wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders immer wieder eine stärkere Regulierung des sozialen Netzwerks.
Kurz gesagt, irgendwann rief Facebooks aggressive Expansionspolitik die Politik auf den Plan. Je größer das Unternehmen wurde, desto lauter wurden die Warnungen vor einer Monopolstellung.
Unterdessen leistete sich Facebook weitere politische Fehltritte. So sehr Zuckerberg und Sandberg mit strengeren Richtlinien prahlten, das Sicherheitsnetz blieb weiter löchrig. Im weiteren Verlauf des Jahres 2019 tauchten auf Facebook immer wieder kontroverse Deepfake-Videos mit künstlich vertauschten Gesichtern auf. Ein prominentes Opfer war Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses und langjährige Mitstreiterin im Silicon Valley. Als sich Zuckerberg gegen die Entfernung des Videos stellte, wandte sich auch Pelosi gegen das Unternehmen. Facebook hatte in Washington kaum noch Freunde.
Blink Nummer 7. Kaum noch Freunde in Washington.
Im Sommer 2019 war Zuckerberg viel auf Achse. Auf Anraten seiner Politexperten Joel Kaplan und Nick Clegg ging Facebooks CEO monatelang mit politischen Insidern auf Tuchfühlung. Er traf die republikanische Senatorin Lindsey Graham, den rechtskonservativen Moderator Tucker Carlson und schließlich auch Präsident Trump persönlich. Das Treffen mit Trump im Oval Office lief geschmeidig. Zuckerberg beglückwünschte Trump bei Diät-Cola zu seiner effektiven Präsenz in den sozialen Medien. So wurde auch Trump mit Zuckerberg warm. Er twitterte im Anschluss ein positives Resümee des Treffens. Das kontroverse Meeting sorgte bei vielen Facebook-Mitarbeitenden für Unmut, aber Zuckerberg selbst schien unbeirrt. Schließlich bemühte er sich, die Zukunft seines Unternehmens zu sichern. Dafür brauchte er einflussreiche Verbündete. Das wesentliche Ziel des Treffens mit Trump bestand darin, Facebook in ein anderes Licht zu rücken. Der Präsident und der Rest der Republikaner sollten das Unternehmen als nützliche Ressource für das Land erkennen. Darum stilisierte Zuckerberg Facebook gegenüber Politikern zum wichtigen Bollwerk gegen chinesische Konkurrenten wie WeChat und TikTok. Doch das war nicht Zuckerbergs einziger Ansatz. Er versuchte sogar, Facebooks lasche Inhaltskontrolle zu einem Vorzug zu erklären. Im Vorfeld des Wahlkampfs 2020 verkündete er, Facebook werde keinerlei politische Werbung moderieren oder auf Fakten prüfen. Es folgte ein Sturm der Empörung von Politikerinnen, Interessenverbänden und Zivilpersonen. Alle waren besorgt, eine weitere Wahl könnte durch Falschinformationen beeinflusst werden. Um die Wogen zu glätten, hielt Zuckerberg eine Rede auf dem Campus der Georgetown University in Washington, D.C. Darin beschwor er Facebooks langjähriges Bekenntnis zur Meinungsfreiheit. Dann verstieg er sich zu der Behauptung, Facebook sei 2003 gegründet worden, um politische Debatten über den bevorstehenden Irakkrieg anzustoßen. Er zog sogar groteske Vergleiche zwischen Online-Posts und Bürgerrechtsbewegungen. Die Rede wurde nahezu überall verrissen, auch von Bürgerrechtsgruppen wie der Anti-Defamation League und der frischgebackenen demokratischen Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez.
Kurzum, Facebook scheiterte bei dem Versuch, sich als Bastion der Meinungsfreiheit zu verkaufen, um sein angekratztes Image zu retten.
In den folgenden Wochen war Sandberg gezwungen, Zuckerbergs neue Position in den Medien zu verteidigen, unter anderem in einem Interview mit der Journalistin Katie Couric. Doch die Mühen waren vergebens. Nach all den Jahren hatten viele Menschen die Nase voll von Facebooks Fehlern und Skandalen.
Blink Nummer 8. Quo Vadis Facebook.
Präsident Trump war ein weiteres Mal voll in seinem Element. Er stand am Podium und schwadronierte sich durch eine Pressekonferenz. Nur war es inzwischen April 2020 und Covid-19 verbreitete sich rasant auf dem ganzen Planeten. Da ließ sich Trump zu einem selbst für ihn ungewohnten Exkurs hinreißen. Er empfahl den Menschen, sich zum Schutz gegen das Virus Desinfektionsmittel zu spritzen. Natürlich erschien das Video innerhalb von Minuten auf Trumps Facebook-Profil. Rein technisch verstieß der Post gegen Facebooks Auflagen gegen medizinische Falschinformationen. Überhaupt hatte sich die Website seit dem Ausbruch der Pandemie stärker um die Unterbindung gefährlicher Gerüchte bemüht. Aber wie sollte sie mit diesem Risiko umgehen? Sollte sie das Video des Präsidenten löschen? Dazu kam es nicht. Zuckerberg und sein Team verirrten sich ein weiteres Mal auf den Posten der Meinungsfreiheit. Das Video blieb online, samt seiner tödlichen Falschinformation. Dabei hatten die Ereignisse im Frühjahr 2020 einen Paradigmenwechsel für die inhaltliche Moderation in sozialen Medien eingeläutet. Die Covid-19-Pandemie und die landesweiten Proteste im Zuge der Ermordung von George Floyd entfachten eine neue Welle hitziger und hasserfüllter Netzrhetorik, und die Plattformen fingen an zu reagieren. Im Mai deutete Trump in einem Tweet an, Black Lives Matter-Demonstranten sollten erschossen werden. Daraufhin bewertete Twitter den Post des Präsidenten als gefährlich. So etwas hatte es noch nie gegeben. Doch Zuckerberg blieb erneut tatenlos. Die Facebook-Belegschaft war außer sich. Viele nahmen an einem digitalen Streik teil und 33 seit Firmengründung beschäftigte Mitarbeitende stellten das Unternehmen in einem offenen Brief an den Pranger. Im Juni vergraulte die schlechte Presse zahlreiche Inserenten. Große Unternehmen wie Verizon, Starbucks und Ford traten in einen einmonatigen Facebook-Boykott. Und Trump war nicht das einzige Problem. Auch die neue Funktion für private Gruppen sorgte für Probleme. Diese unmoderierten Foren hatten sich zu Brutkästen für Hassrede, Verschwörungstheorien und die Koordination rechter Bürgermilizen entwickelt. Und dann, am 6. Januar 2021, stürmte ein gewaltbereiter Mob das Gebäude des Kapitols, um gegen die kurz zuvor besiegelte Abwahl Trumps zu kämpfen. Viele der Angreifer hatten sich zuvor ausgiebig in unmoderierten Facebook-Gruppen organisiert. Daraufhin änderte das Unternehmen endlich seinen Kurs. Es verkündete strengere Richtlinien gegen gefährliche Posts und sperrte für mehrere Wochen Trumps Facebook-Profil. Es schuf auch das Facebook Oversight Board, ein unabhängiges Gremium zur Beurteilung kontroverser Inhalte. Nach außen soll das Gremium für eine künftig stärkere Kontrolle stehen, aber Kritiker vermuten, das Organ solle lediglich helfen, die Führungsetage aus der Schusslinie zu nehmen.
Wir resümieren, erst nach schweren Zwischenfällen rang sich Facebook dazu durch, das Diktat der absoluten Meinungsfreiheit auf der Website einzuschränken.
Aber wird Facebook in Zukunft wirklich mehr politische Verantwortung übernehmen? Ist der notorisch expansionswütige Konzern bereit, seine Reichweite einzuschränken? Das kann nur die Zukunft zeigen.
Das war unser Blick hinter die Kulissen des größten sozialen Netzwerks der Welt zu dem Besuch Inside Facebook von Shira Frankel und Cecilia Kang. stellen wir uns zum Abschluss noch einmal folgende Frage. Warum ist Facebook heute ebenso mächtig wie umstritten? Beides geht auf Mark Zuckerbergs sturen Fokus auf genau drei Faktoren zurück. Aggressives Wachstum, suchterzeugende Nutzerbindung und kaum Moderation kontroverser Inhalte. All das hat Facebook im Laufe der Jahre zu einem Verstärker für reißerische Inhalte und extremistische Ansichten gemacht, die politische Krisen verstärken und mitunter direkt zur gewaltvollen Eskalation von Ressentiments beigetragen haben. Ganz zu schweigen von gigantischen Datenschutzskandalen und der Anfälligkeit für politische Hacker und Trolle. Seit 2020 bemüht sich Facebook unter dem Druck der Öffentlichkeit um mehr Kontrolle. Aber nur die Zukunft wird zeigen, ob das Social-Media-Imperium wirklich seine Gier nach Reichweite zügeln kann. Was bedeutet das für dich? Wenn du Facebook nutzt, dann tu es mit Bedacht. Überlege dir zweimal, welche persönlichen Informationen du über das Netzwerk teilst. Reflektiere, was dir über den Newsfeed zugespielt wird. Je reißerischer die Darstellung, desto dringender solltest du die Fakten gegenprüfen. Achte besonders auf rassistische oder andere hetzerische Inhalte. Melde sie Facebook über die dafür angelegten Schaltflächen. Darüber hinaus gibt es in Deutschland offizielle Meldestellen wie etwa die vom Bundesjustizministerium unterstützte Website hassmelden.de. Wir hoffen, diese investigativen Einblicke waren für dich genauso aufschlussreich wie für uns. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald.